Das heißt, wir also nähern wir uns zunächst einmal nicht nur dem Begriff, sondern worum es thematisch in der Kabbala geht, wobei man ja auch unterscheiden oder sagen muss, es gibt nicht so etwas wie die Kabbala. Es ist schwieriger als, sagen wir mal, mit anderen klassischen Bereichen der jüdischen Kultur, sei es die Bibel oder sei es der Talmud, da gibt es ja zumindest überschaubare Bücher. Ja, also wenn man sagt, was weiß ich, interessiere mich für die rabbinische Lehre, Talmud, aha, gibt es eine deutsche Übersetzung, gibt es eine englische Übersetzung, kommentierte Übersetzung, aber es ist zumindest überschaubar. Bei der Kabbala ist es schwieriger, da kann man nicht sagen, ja, da gibt es das Buch, die Kabbala, das gibt es eben nicht. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Büchern, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Und dann muss man auch noch wissen, aus welcher Ecke die kommen. Das heißt, es gibt kabbalistische Gruppen durchaus aktive, auch in Wien. Es gibt sie in New York, es gibt sie in Deutschland und die produzieren auch noch Texte heutzutage und meinen, ja, das ist die authentische Interpretation, die wir eben für das 21. Jahrhundert benötigen. Also es ist schon mal schwierig, das Ganze zu überblicken. Und dazu gibt es ja nicht nur die traditionelle jüdische Kabbala, sondern auch früher christliche Kabbala. Dann gibt es Okkultisten, kabbalistische Heiler und alles Mögliche in diese Richtung. Und jeder glaubt natürlich, die Wahrheit verkünden zu können. Und dann kommen wir, und das steht ja auch schon an der Tafel hinter mir, zu einem großen Problem, das heißt schlichtweg auch für Wissenschaftler, die Datierung. Wann ist denn das überhaupt entstanden? Und da es mittlerweile seit rund 100 Jahren Erforschungen, seriöse Erforschungen der jüdischen Mystik gibt, weiß man, das ist eine mittelalterliche Geschichte. Das heißt, ab dem 13. Jahrhundert wissen wir, dass es so etwas wie Kabbalisten gibt. Also jüdische Mystiker, die sich selbst als Empfänger irgendwelcher Lehren, wir reden jetzt nochmal gar nicht über Inhalte, sondern über irgendwelche Lehren, sich als solche bezeichnen. Sie nennen sich also Kabbalisten, Mekubalim, die diese Lehren bekommen haben. Und wie das so öfters, gerade auch in der jüdischen Kulturgeschichte der Fall ist, wenn man etwas Neues hat, dann kleidet man es in möglichst traditionelle Gewänder. Was bedeutet das? Sie wollten natürlich nicht, also die Anfänger dieser Lehre im Mittelalter, sagen, ja, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Oder ich hatte, weil ich schlecht geschlafen hatte, eine schreckliche Vision des Himmelsreiches oder was auch immer. Sondern sie behaupteten, das ist uralt. Das ist schon im Paradies gedacht worden. Dann ist es kompliziert überliefert worden. Und wir sind die so und so vielte Stelle, die nach 1000 Jahren diese Lehren empfangen hat. Sei es jetzt visionär oder sei es in Form von Texten. Und so sind die echten Kabbalisten eben nicht nur der Meinung, sondern sie vertreten das, dass es eine Urlehre ist, eine paradiesische Lehre. Also da werden Sie dann schon immer sehen, wenn Sie ein wenig recherchieren, wenn die Autoren behaupten, das ist uralt, das ist Adam, war der erste Kabbalist, dann haben Sie es mit einer Literatur zu tun, die also aus der Ecke wir sind Kabbalisten kommt. Reden wir über mittelalterliche Phänomene, kommt es eher aus der wissenschaftlichen Ecke. Beides hat seine Legitimation, aber für den Leser und die Leserin kann natürlich sowohl das eine als das andere auch ja, verwirrend sein. Das gebe ich zu. Und natürlich dadurch, wenn man behauptet, etwas ist schon im Paradies überliefert worden, gibt es natürlich dann auch Schwierigkeiten mit der ganzen Datierungsgeschichte der Texte. Das ist logisch. Das heißt, zunächst einmal ist es ja gar nichts Geheimnisvolles. Diese wichtigsten, sagen wir mal, Texte der kabbalistischen Tradition gibt es auch schon übersetzt zum größten Teil, auch in wissenschaftlichen Ausgaben. Und sie sind nicht irgendeine Geheimlehre oder verborgene Lehre oder was auch immer. Es ist die Mystik im Judentum, mehr nicht. Es ist nicht schwarze Magie und es ist im Grunde etwas, was vielleicht etwas schwieriger zugänglich ist als jetzt vielleicht talmudische Lehren, wie Mystik allgemein ja jetzt nicht der leichteste Teil einer Religion ist. Und das Wort selber bedeutet, wie gesagt, Überlieferung, Übernahme, das, was man bekommen hat. Und diese mystische Tradition ist eben ja, rund 800 Jahre alt und hat eine Vielzahl von Ideen hervorgebracht. Und dabei spielt natürlich die Sprache, das heißt die hebräischen Buchstaben und deren Bedeutung eine wichtige oder zentrale Rolle. Das sehen wir auch hier an diesem Bild aus meiner Ausstellung, wo sich der Künstler, der hinten diese Skulptur gemacht hat, aufstieg, daneben gestellt hat gewissermaßen. Man sieht hier so eine ganz lange Rolle. Und das ist etwas, was Kabbalisten so als Meditationstraining gerne gemacht haben, wo sie sich vorstellen, wie die Seele immer weiter sich verbessern kann und wie die göttliche Welt eine Spiegelung der irdischen Welt ist. Denn eins ist klar, es gibt auch in diesen kabbalistischen Ideen Vorstellungen, die man vielleicht sonst im Judentum, egal ob es jetzt konservativ, orthodox oder liberal ist, nicht findet. Wie zum Beispiel die Idee von Seelenwanderung. Wie schon in der Vorstellung auch gesagt wird, Kabbalah hat was mit der Seele zu tun. Man will die Seele verbessern, vervollkommnen, weil man der Idee auch ist, wenn man diesen Teil der Seele verbessert, also den unsrigen, verbessert man eventuell auch die ganze Welt. Das bedeutet, jeder Mensch hat dadurch eine besondere Aufgabe, wenn er diesem Weg folgt. Und da spielt dann auch eine Rolle die Idee des Seelenwandern. Also vom nach dem Tod wieder geboren werden in einem anderen Körper, auch in einem Stein oder in einem Tier, auch das findet sich in den kabbalistischen Texten. Salopp ausgedrückt, es kann Ihnen auf der Straße zwei orthodoxe Juden entgegenkommen. Sie werden äußerlich vielleicht gleich aussehen, weil sie beide orthodox sind. Und der eine wird sagen, ja natürlich gibt es die Seelenwanderung. Und der andere wird sagen, so ein Blödsinn, das gibt es nicht. Nur vielleicht bei den verrückten Kabbalisten. Ja, und dann fangen sie an zu streiten, weil der andere ja einer dieser verrückten Kabbalisten ist. Das bedeutet also, Judentum ist sowieso mitunter sehr pluralistisch und so gibt es auch viele Lehren in kabbalistischen Zweigen, die es in anderen eben nicht gibt, beziehungsweise ja, sie auch nicht akzeptiert werden. Hier kommen wir an eine sehr komplexe Geschichte gleich zu Beginn. Gemeinlich ging. Sie sehen das hebräische Alphabet. Das hebräische Alphabet besteht eben hier aus einer Reihe von Buchstaben, die, wenn Sie das also richtig sehen, insgesamt 22 Buchstaben sind. Allerdings gibt es noch ein paar dazu und das sind die Endbuchstaben. Das heißt, manche Buchstaben werden am Ende anders geschrieben. Die Buchstaben bilden gewissermaßen für viele Kabbalisten, auch da gibt es wieder unterschiedliche Haltungen, eine zentrale Rolle, um zu Interpretationen oder Deutungen zu kommen. Und dabei benutzen sie die sogenannte Numerologie, das heißt die Gematria, das Spiel mit Buchstaben und sah. Natürlich gibt es wiederum Kabbalisten, die sagen, diese Methode mag ich nicht. Sie ist willfährig, sie führt in alle möglichen Richtungen. Und wenn man sich näher damit befasst hat, gibt es ja nicht nur diese Aha-Erlebnisse, sondern auch Erlebnisse, wo man sagt, das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein Tool, ein Werkzeug, nicht mehr. Und es ist nicht ein Werkzeug, was die Kabbalisten erfunden haben, sondern es ist ein Werkzeug, was es schon bei der traditionellen Deutung der rabbinischen Texte gegeben hat. Und es ist eins von 32 hermeneutischen Methoden. Nun, und da kommen wir schon wieder in das Problem, wie alt ist die Kabbala? Wenn ich jetzt sage, ja, die Kabbalisten haben diese Methode von den Gelehrten des Talmuds genommen, sehe ich das wissenschaftlich chronologisch. Der Talmud war vom 2. bis zum 6. Jahrhundert, die Kabbala 600 Jahre später. Sehe ich es aber als paradiesisches Wissen, haben die talmudischen Gelehrten das Werkzeug von den Kabbalisten genommen. Also Sie sehen, in welche Schwierigkeiten man sich da gleich bewegt. Wie es auch sei, es ist ein Werkzeug, um zu Deutungen zu kommen, aber auch um gewissermaßen die Welt, den Kosmos zu verstehen. Denn in der Kabbala ist es gewissermaßen eine Deutungsmethode zu sagen, dass die Buchstaben das Instrument Gottes bei der Schöpfung gewesen sind. Und da wir alles, was wir sehen oder auch nicht sehen, mit Worten bezeichnen, ist es klar, dass dieses Schöpfungsinstrument durchaus eine ja, geradezu magische Wirkmacht hat. Die Buchstaben, die gewissermaßen ja, die Schöpfung vollziehen. Also bekommt man nicht nur Respekt vor den Buchstaben, sondern sieht auch eine gewisse Kraft und Macht dahinter. Und jetzt kommt etwas, was man ja auch im Altgriechischen kennt. Buchstaben haben Zahlenwerte. Und Sie sehen das hier aufgelistet nach der üblichen Methode. Was bedeutet das? Ein Buchstabe steht für eine Ziffer und aufsteigend. Das heißt, logischerweise, der 10. Buchstabe hat 10, also das Jud, und dann geht es eben in 10er-Potenzen weiter bis 100, dann 400, und dann bekommen die Schlussziffern, wenn man das sieht, das sind die Schlussziffern hier, Zahl, die am Ende ist so, bekommen manchmal dann auch solche Werte wie 500, 600, 700, 800, 900. Das ist so eine Idee, die, sag mal, die Basis der Gematria bildet. Es gibt auch andere Methoden. Was wiederum bedeutet, und damit komme ich zur Willkür, wenn Ihnen eine Interpretation nicht gefällt, dann können Sie eine andere Methode nehmen. Simples Beispiel dafür. Sie sehen, es geht in 10er-Potenzen weiter. Und wenn wir jetzt einmal ein hebräisches Wort nehmen, sagen wir das Wort für Haus, Beit. Besteht aus 3 Buchstaben. Dem 2. Buchstaben, dem Beit. Dem 10. Buchstaben, das Jod. Und dem letzten, das Taf. Und wenn wir das addieren, kommen wir auf 412. Beides oder Beit ist übrigens ein bekanntes Wort, was auch in Wien dann benutzt wurde für das sogenannte Beisen. Daher kommt es ja. Das Häuschen, das Haus. Von der jiddischen Aussprache, das Taf wie ein S auszusprechen, daher Beis und nicht Beit. Gut. Also dürfte Ihnen das Weise vertraut sein. 412. Jetzt habe ich aber eine Interpretation, die überhaupt nicht mit 412 passt. Ich möchte 417. Naja, da gibt es eine legitime Methode. Man zählt die Buchstaben dazu. Oh, 412, drei Buchstaben, 416. Fehlt mir noch ein Buchstabe. Aber man wird sicher eine Methode finden, auch die dann noch dazu zu addieren, indem man dann zum Beispiel das B als doppelt sieht, weil es ja in zwei Formen ausgesprochen werden kann, Bet und Weit, ein doppelter Buchstabe, 417, passt. Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt da noch andere Methoden, nicht nur der Addition der Buchstaben, sondern wie komme ich zu ganz hohen Ziffern, indem ich dann zum Beispiel, wenn jetzt ein Wort Bet heißt, kann ich ja jeden Buchstaben auch nochmal ausschreiben. Also den ersten Buchstaben, das Bet als Bet, den Jud als Jud und das Tav als Tav. Also habe ich schon wieder ganz andere Buchstabenmengen und ganz andere Ziffern. Und genauso kann ich das in die Höhe oder auch in die Kleinheit bringen. Nach der kleinen Methode wäre das nicht 200, sondern 2. Wie gesagt, Gematria ist ein Tool von 230, um Texte zu interpretieren. Man darf nicht glauben, das wäre das zentrale Rüstzeug der Kabbalah. Das wäre, wie soll ich sagen, dann würde man der Kabbalah Unrecht tun. Es ist eine Methode und einige Kabbalisten liebten sie. Also Abraham Abulafia, das war ein spanischer Kabbalist aus dem 13. Jahrhundert, der war ganz besessen von der Gematria, hat seinen Namen verschlüsselt. Er hieß Abraham, er nannte sich aber Raziel, weil das der gleiche Zahlenwert ist wie Abraham und so weiter. Also das ist, wie gesagt, eine Methode, wo man alles Mögliche deuten kann. Eine beliebte Deutung von diesem Gebet. Das ist das Schma Israel. Höre Israel, dein Gott, unser Gott ist einer. So. Jetzt schauen Sie sich das letzte Wort, drei Buchstaben, Echad. Echad wäre, wir haben das Aleph, wir haben das Chet und wir haben das Dalet. Ergibt 1 plus 3, plus 4 plus 8, 13. Das heißt, Echad hat den Zahlenwert 13. Der unaussprechliche Gottesname hat den Zahlenwert 26. 2 mal 13. Gott ist also einzig, aber was ist er noch? Liebe. Denn der Zahlenwert für Liebe, Ahava, ist auch 13. Also, Gott ist Liebe und Gott ist einzig. Ist ja eine hübsche Deutung. Es gibt sicher auch weniger hübsche. Aber das ist, sagen wir mal, eine gängige Methode, um zu sehen, dass alles irgendwie bedeutsam miteinander verbunden ist. Und die Kabbalisten haben eben basierend auf einem antiken Text die Behauptung, dass diese 22 Buchstaben plus den 10 Sephirot, was immer das ist, wir werden das noch erklären, der Schlüssel der Schöpfung ist. Also nicht nur die Buchstaben, sondern auch die 10 Sephirot. Wenn wir das jetzt addieren, kommen wir auf 22 plus 10, 32. Gut. Also versuchen wir die Zahl 32 in der Bibel zu finden, als Beweis, dass sie der Schlüssel der Schöpfung ist. Und es lässt sich finden. Wir überlegen uns, womit beginnt die Bibel? Mit dem Satz Bereshit, im Anfang. Da haben wir den Buchstaben Bet. Und womit endet die Tora? Mit dem Wort Israel. Und dann haben wir den Buchstaben Lamed. 30. Und schon haben wir, und das schafft jeder mit ein bisschen mathematischer Kenntnis, 32. Also ist die Tora ein geheimer, verschlüsselter Code. behaupten Fans davon. Und es gibt Dutzende Internetseiten und Bücher, den Bible Code und so weiter. Böse Zungen sagen, mit dieser Methode funktioniert das auch bei Krieg und Frieden. Aber wie gesagt, es gönnt jedem sein Spielchen. Es ist auf jeden Fall schön, immer wieder solche Interpretationen zu finden, die sind gewissermaßen sehr interessant, aber es gibt auch Gegenbeweise, die dann zum Beispiel aus Moses eine falsche Schlange machen, weil es den gleichen Zahlenwert hat und andere Dinge. Man darf es nicht überbewerten, es ist eine Methode, Texte noch eine tiefere Deutung zu geben. Und das heißt ja nicht, dass Kabbalisten ihre Texte nicht mitunter verschlüsselt haben. Das haben sie sicher auch gemacht. Mit gängigen Methoden wie die Atbash-Methode, das bedeutet, das kennen Sie aus jedem Dan Brown-Film oder Buch, man nehme die ersten Buchstaben, da heißen sie Atbash, weil man nimmt den ersten, das Aleph, den letzten, das Taf, da haben wir At, dann haben wir den zweiten Bet, den vorletzten, das Shin, das ist SCH, Atbash, man tauscht es aus. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wort mit Aleph schreiben würde, würde ich es mit Taf, mit Bet, dann Shin und so weiter. Also ein völlig idiotischer Text kommt dabei raus, den ich dann nur entschlüsseln kann durch diese Vertauschungsmethode. All das gehört zu Verschlüsselungen, die teilweise natürlich auf gematrischen Methoden beruht. Gibt es ja auch im Neuen Testament geheimnisvolle Zahlen, an denen sich 1000 Interpretationen auftun, wie zum Beispiel die berühmte 666 und andere. Schauen wir noch mal Kabbalah-Geschichte an. Was heißt das? Zunächst einmal ist zu sagen, was ich schon behauptet habe, es gibt die traditionelle jüdische Kabbalah, die gibt es seit dem Mittelalter. Bis in die Gegenwart gibt es also kabbalistische Kreise. Dann entwickelte sich im Zeitalter der Renaissance, im 15. Jahrhundert, christliche Kabbalah, die aber dann irgendwann eigentlich aufhörte. Im späten 19. Jahrhundert gab es keine nennenswerten christlichen Kabbalisten mehr. Und die treffen sich ja in ihrem Glauben mit den traditionellen jüdischen Kabbalisten. Warum? Weil sie eben auch sagen, ja, die Kabbalah ist eine Urreligion der Menschheit, im Paradies allen offenbart. Natürlich sahen sie auch immer in der Kabbalah christliche Vorandeutungen, die sie da rein interpretiert haben, oder ihre Übersetzer haben sie rein übersetzt. Was bedeutet das? Viele der christlichen Kabbalisten hatten jüdische Konvertiten, die für ihn Texte übersetzt haben, und sie waren so nett und haben dann die Sachen in die Übersetzung reingeschrieben, die ihre Brotgeber gern finden wollten. Dass diese Übersetzungen dann etwas schräg sind, ist auch klar. Nachdem aber die christlichen Kabbalisten sehr, sehr fleißig traditionelle Texte der Kabbalah auf Latein übersetzt und teilweise auch veröffentlicht hatten, war die Kabbalah oder Ideen und Texte der Kabbalah Teil, ja, der Wissenschaften, denn auf einmal war sie ja zugänglich. Man konnte ein Buch wie das Sefer Yetzirah, das Buch der Formung, auf Latein lesen und so ging es dann von den christlichen Kabbalisten auch in der Richtung der Okkultisten und Magier, die dann auch schon früher im 16., 17. Jahrhundert sich für alles, was ja okkult ist, interessierten. Das führte dann mitunter auch zu solchen Satanisten wie Aleister Crowley. Und da die dann auf Englisch sehr viel publiziert haben, hat auch die moderne Esoterik sich gern dieser Texte bedient. Jetzt, da werde ich gleich einhaken, was das für Konsequenzen auch teilweise manchmal hat. Seit Ende des 20. Jahrhunderts gibt es kabbalistische Strömungen, vor allen Dingen nach der Shoah, also ab den 50er Jahren, spiritueller Erbauungsweg, sowohl für Juden als auch für Nichtjuden und jederzeit und für alle erreichbar. Kabbalah für Menschen, die in Scheidung leben, Kabbalah für Kinder, es gibt alles. Und Seitdem also es so populär wurde, spätestens seit den Esoterikern und Magiern, beeinflusst es eben auch Literatur, Musik, Kunst, Film etc. Hier sehen Sie was aus meiner Ausstellung eben, ein Musiker wie David Bowie, der sicher keinen einzigen hebräischen Buchstaben gesehen hat, aber sich für okkultistische Sachen interessiert, malt die 10 Sephirot, oder der Anselm Kiefer, ein Künstler, dieses Gemälde eine Art Gotteswagen. Jetzt möchte ich ein bisschen springen, und zwar hier, wenn das geht, ja, der Computer will es nicht. Ich würde da wieder zurückgehen, nämlich zur, habe ich das, Esoterik. Genau. Was sehen wir hier? Wir sehen hier ein Beispiel aus einem Text, der sehr maßgeblich wurde. Ich werde auf den auch beispielhaft eingehen. Von dem es aber keinen authentischen Urtext gibt. Es gibt 3 Versionen. Und deswegen steht da oben kurz, lang, Satya. Wie Sie denken können, es gibt also eine kurze Version, eine lange Version und eine Version von einem Satya Gaon. Und was macht das Ganze so schwierig? Es gibt keine authentische Übersetzung. Es gibt also mindestens 3 Übersetzungen. Und von diesem Text gibt es dann also eine Version, die im 16. Jahrhundert entstand. Das ist Ramak, Rabbi Moses Cordovero. Und dann gibt es eine aus dem 18., 19. Jahrhundert vom Gaon von Vilna. Die ist da ganz links. Gaon von Vilna. So. Das wäre alles nicht so schwierig. Aber dieser Text handelt von den 32 Wegen der Weisheit. Von den 22 Buchstaben und den 10 Sephirot. Und wenn wir von diesem zentralen Text keine eindeutige Version haben, wie kann ich dann mit diesem Text heilen, was in der Esoterik gemacht wird? Sie sehen ja hier Körperteile, auch Innereien, die nach diesem Buch korrespondieren mit einem Buchstaben. Jetzt kann man natürlich sagen, ich halte mich am Ramak, da entspricht der Buchstabe Hey der rechten Hand. Aber vielleicht hat der Ramak gar nicht recht und der Buchstabe Hey entspricht nicht der rechten Hand, sondern wie der Gra sagt, dem rechten Fuß. Dann habe ich als esoterischer Heiler eindeutig ein Problem. Denn wenn Satya Gaon noch recht hat, dann heile ich damit die Leber oder die rechte Hand. Was schlichtweg bedeutet, und deswegen ist auch, so langweilig sie ist, die Philologie in diesem Zusammenhang nicht unwichtig, wenn es um Sprache und Buchstaben geht, wie kann man einen Text authentisch übertragen, übersetzen, edieren? Sodass er auch, wie soll ich sagen, eine Bedeutung hat und man ihn benutzen kann. Und diesen Text, das Buch der Schöpfung, kann man eben nicht so benutzen, weil es so viele Versionen gibt, die authentisch sind. Und dennoch ist er der beliebteste Text aus dem Hort der jüdischen Mystik, den ich eben hier Ihnen mal beispielhaft vorstellen möchte. Gehen wir zurück auf diesen Text. Und da. Sie sehen, es wurde erst 1562 gedruckt. Das Buch der Formung, das Sefer Yetzirah, man kann es auch Buch der Schöpfung nennen, aber das verwechselt man dann leicht mit Bereshit, also mit der Genesis. Und hier wird eben dargelegt, wie die Schöpfung vollzogen wurde mit Hilfe der 22 Buchstaben und der 10 Sephirot. Der Text selber ist gar nicht kabbalistisch, der ist früher. Aber ungefähr 40 Kabbalisten haben dazu Kommentare geschrieben, bis heute. Weil die Idee ihnen so gefallen hat Und natürlich haben sie auch gleich die Idee der zehn Sephirot übernommen. Aber da stammt sie her. So, und hier kommen wir schon wieder zu einem typischen Kabbalah-Problem. Wie alt ist denn das Buch? Wer hat denn das geschrieben? Ja, die Kabbalisten machen es sich einfach. Sie sagen, das Buch hat Abraham geschrieben. Der Abraham, der Patriarch, der hat es geschrieben. Und wenn er es nicht selbst geschrieben hat, dann hat es Rabbi Akiva aus dem 2. Jahrhundert aufgeschrieben, der die Lehren von Abraham gekannt hat. Gut. Es gibt sogar eine lateinische, glaube ich, Übersetzung in der Nationalbibliothek, die ich einmal besucht habe, und ich habe sie nicht gefunden. Aber da ich ein Fan von Agatha Christie und Sherlock Holmes bin, bin ich doch drauf gekommen, indem ich gedacht habe, naja, die haben das eingeordnet unter Abraham. Ja, haben sie auch. Und weil auf Latein eben Abraham tatsächlich als Verfasser dran stand. Aber gut. Das heißt, auch hier wieder traditionelle Kabbalisten sehen Abraham als Schöpfer dieses Werkes. Jetzt kommen die Wissenschaftler auf die Bühne gewissermaßen und schlagen Datierungen vor. Sie schauen sich den Text an, sie schauen sich die Inhalte an und bis ins 20. Jahrhundert wurden Datierungsversuche gemacht und die Datierungen, wissenschaftliche Datierungen, gehen auseinander zwischen 1. Jahrhundert und 9. Jahrhundert. Und jeder dieser Wissenschaftler hat für mich eine überzeugende Theorie, warum es 1. Jahrhundert oder 9. Jahrhundert ist. Also man kann es nicht beweisen, wann das Buch tatsächlich geschrieben wurde. Man weiß es nicht. Ich gehe mal von solchen Banalitäten aus, wie erwähnt jemand diesen Text? Keiner erwähnt ihn. Satya Gaon war der Erste, daher 9. Jahrhundert-Theorie. Gibt es Handschriften des Textes? Wir wissen, die Druckausgabe ist 1562. Es gibt eine Handschrift. Wo haben wir sie? Da. Und die ist aus dem 11. Jahrhundert. Also gehen wir mal davon aus, vielleicht haben die Spätdatierer recht mit dem 9. Jahrhundert. Oder man weiß es einfach nicht. Man könnte auch ganz böse sein und sagen, der Verfasser ist der da. Satya Gaon. Denn der hat es bekannt gemacht. Und sehr oft kommt in der Kabbalah das vor, dass der Täter meistens der ist, der das Buch gefunden hat. Also der tatsächliche Autor, aber eben zugibt oder sagt, das ist ein uraltes Wissen aus uralter Zeit. Nun, er möchte dieses Buch also etablieren und schreibt als sehr, sehr bedeutender rabbinischer Gelehrter einen Kommentar und sagt eben, das ist ein Werk aus dem 2. Jahrhundert. Dass er 700 Jahre nichts von dem Buch gehört hat, erwähnt er nicht. Er beschäftigt sich damit, weil es ja als Werk von Abraham gilt. Die Frage nur ist, wer hat damit begonnen? Wer nannte diesen Text zuerst Buch des Abraham? Also Satya Gaon ist maßgeblich daran beteiligt, dass dieses Buch so bekannt wurde. Denn er ist der Erste. Dann gibt es noch zwei andere, die sich damit befassten, so im 10. und 11. Jahrhundert. Leider haben die einen anderen Text. Der eine hat einen viel kürzeren und der andere hat einen viel längeren, was die Sache komplizierter macht. Denn so kommen wir, wie gesagt, auf diese drei Versionen, kurz, lang und die er zur Verfügung hatte. Vielleicht, weil es so geheimnisvoll und enigmatisch ist, haben sich die Leute so gern damit beschäftigt, aber es ist eben rätselhaft, wann, wo das Buch entstanden ist. Ja, also das Buch des Abraham. Es passte natürlich zur Philosophie, es ist sehr auch wissenschaftlich in damaliger Zeit und es geht um Schöpfungstheorie. Wie gesagt, dieser Text erzählt die Lehre der 22 Buchstaben, wie sie mit allem, was es gibt, korrespondieren und die 10 Sephirot. Sehen also hier nochmal diese wissenschaftlichen Datierungen. Der Begründer der Kabbalah-Erforschung, Gershom Scholem, meinte 3. bis 6. Jahrhundert. Man muss dazu sagen, Gershom Scholem war immer sehr, wenn er was nicht gewusst hat, dann hat er es eben reingehauen. Also nach dem Motto, 3. bis 6. Jahrhundert wird schon passen. Ich werde nie vergessen, diesen einen Satz, den er geschrieben hat über eine andere Datierung, unbekannte Quellen aus dem Orient. Ich meine, damit kann man doch alles erzählen. Ja? Unbekannte Quellen aus dem Orient. Und Sie glauben nicht, wie oft das abgeschrieben worden wird. Ja, das Buch besteht aus Visionen und unbekannten Quellen aus dem Orient. Genial, darauf muss man kommen. Kein Wunder, dass er am Ende des Lebens auch einen Preis für wissenschaftliche Prosa bekommen hat. Nun, wie gesagt, Yehuda Libes, Ende des 20. Jahrhunderts, datiert er es zwischen dem 1. Jahrhundert und der Tempelzerstörung, das heißt in das Jahr 70. Das bedeutet also, es geht wild durcheinander, was die Datierung betrifft. Ich habe gesagt, weil es so ein Schlüsseltext ist, wo so viele darüber gearbeitet haben, ist es in 3 erhaltenen Versionen. Wir haben die vom Sadia, weil er es kommentierte, 931. Dann haben wir das von Shabtai de Nolo in Italien. Das ist die sogenannte lange Version. Und Sie haben das von Dunash ibn Tamim, die sogenannte kurze Version. 3 erhaltene Überlieferungen desselben Textes. Das eine ein bisschen ausführlicher, das andere weniger ausführlicher und so weiter. Und daher gibt es keine Eindeutigkeit beim Sefer Yetzirah. Denn ich hatte ja Ihnen vorhin an dieser Tafel, zu der wir dann auch wieder kommen, gezeigt, dass die Buchstaben mit Körperteilen korrespondieren. Auch mit dem Universum, auch mit den Wochentagen. Und jede dieser Versionen hat andere Deutungen. Und jede Version ist gewissermaßen authentisch, also alt. Diese lange Version ist die einzige Version, von der es eine Handschrift gibt. Von Sadia Gaon gibt es viel spätere Handschriften oder auch von der kurzen. Das ist also die älteste Version, ist die lange. Ja, also dann gibt es noch die, wie gesagt, vom Gaon von Vilna aus dem 18. Jahrhundert. Und die natürlich die traditionellen Kabbalisten heranziehen, weil sie vom Gaon von Vilna ist. Das heißt, wir wissen es nicht, weil die kurze, die ursprüngliche, die lange, die spätere. Ich halte mich an die älteste Handschrift und diese aus dem 11. Jahrhundert. Ist übrigens eine schöne Handschrift. Sie können es sich online ansehen. Ich habe sie sogar einmal im Original gesehen. Und sie ist offensichtlich irgendwann mal aus dem Feuer gerettet worden. Man sieht die Brandspuren rechts und links. Und auch Blasen hat der Text. Und sie ist aus der Handschriftenabteilung der Vatikanischen Bibliothek. Und alles, was Dan Brown über die Handschriftenabteilung und das Geheimarchiv geschrieben hat und was man im Film sieht, ist alles erfunden. So nebenbei, wer es gesehen oder gelesen hat. Ich habe das einmal mit meiner Tochter angesehen und sie hatte 5 Minuten lang außerordentlichen Respekt. Und dann habe ich erklärt, so ist das doch nicht. Man erstickt nicht gleich und es ist nicht so spannend. Und dann ist der Respekt dann doch wieder weg gewesen. Was Sie aber auf jeden Fall dort sehen in diesem Text, was so besonders ist, es wird eben erklärt, wie die Schöpfung vollzogen wird, in 32 verborgenen Wegen der Weisheit. Und das sind eben die 22 Buchstaben und die 10 Sephirot. Und das ist gewissermaßen so für die späteren Kabbalisten als auch für diesen antiken Text gewissermaßen der Schlüssel zur Schöpfung. Mit dem kann man alles ausdrücken und ausweisen. Wenn man den Text sich ansieht, ist der sehr wie soll man sagen, plastisch. Es steht, dass diese 32 Wege der Weisheit ausgemeißelt werden, also ausgehoben, richtig, als macht man ein Bildnis. Und jetzt kommt noch ein anderes, eher philologisches Phänomen. Wir wissen nicht, wenn wir den Text lesen, und deswegen können wir es auch eigentlich nicht so richtig übersetzen, bedeutet das erschaffe oder erschuf? Man kann nämlich die dritte Person Vergangenheit als Vergangenheit lesen, als dritte Person Vergangenheit. Man kann aber diesen Text auch als Aufforderung lesen. Erschaffe die Welt mit 32 Buchstaben. Und deswegen war in diesen ganzen okkulten und magischen Kreisen der Text bis heute auch so wichtig, weil man angeblich mit ihm künstliches Leben erschaffen kann. Das bedeutet, all die Sagen, Geschichten, Legenden, die mit dem Golem zusammenhängen, haben immer das Sefer Yetzirah dabei. Weil das Buch gibt gewissermaßen die Anweisungen, wie man die Welt und damit auch die künstlichen Wesen erschaffen kann. Und das liegt daran, dass man es eben so oder so lesen kann. Wie gesagt, das, was der Klaus Herrmann vor 12 Jahren gemacht hat, war die sinnvollste Methode. Er hat einfach alle 3 Versionen übersetzt. Das heißt, in seiner deutschen Fassung haben sie die Satya-Version, die kurze und die lange hintereinander. Weil es eben keine eindeutige Fassung gibt. Und das ist das Beste. Alles andere ist eigentlich ein künstlicher Versuch, etwas zu kreieren, was es nicht gab, ein Urtext. Und damit eben auch eine Richtung vorzugeben, die der Text eben nicht hat. Ist es die rechte Hand, ist es der rechte Fuß, was auch immer. Wir wissen es nicht. Jetzt gibt es eine ganz böse Philologie dahinter, in dem behauptet wird, schauen wir uns doch mal den Text an. Das sind doch eigentlich 2. Und wenn man es sich genau ansieht, oh, stimmt. Nämlich, der erste Text erzählt uns über die 10 Sephirot. Was immer das ist, im Buch der Schöpfung. Und dann kommt erst der Text über die 22 Buchstaben. Und so behaupten eben auch manche, das waren 2 Texte und die wurden mit einem Einleitungssatz zusammengepickt. Erinnert mich, vielleicht kennen Sie das noch, früher hat man so aus alten Serien im Kino einen Film gemacht, in dem man mit einem Erzähler 2 Folgen zusammen kopiert hat. Also Zorro und solche Geschichten oder Tarzan. Und das ist eigentlich genau dasselbe. Man hat 2 Texte und durch einen Einleitungssatz ist es auf einmal eine Geschichte. Und am Ende kommt auch noch was dazu, nämlich Abraham hat diese Dinge gekannt und studiert. Und daher glaubte man ja, er hätte den Text geschrieben. Nun, das ist quasi das Ende. Und als Abraham, unser Vater, kam, schaute er, sah, forschte, verstand, gravieren, meißelt, permutieren, also austauschen, formte und dachte und er war erfolgreich. Er band die 22 Buchstaben an seine Zunge und der selige Heilige enthüllte ihm die Mysterien. Er zeichnete sie in Wasser, entflammte sie mit Feuer, erregte sie mit Geist, brannte sie mit den 7 Planeten und leitete sie mit den 12 Sternbildern. So endet dieser Text, der ungefähr, in welcher Version auch immer, so 12 Seiten hat. Also, er ist nicht sehr lang. Was sind die 10 Sephirot? Moment. Manche sagen, es bedeutet Zahl, Urzahl oder so etwas, was wir durch die Theorie des Logos von Philo von Alexandrien kennen. Also so etwas wie übermächtige Worte. Und es ist klar, dieses Wort existiert sonst nirgendwo. Es ist eine Erfindung dieses Textes. Wenn man sich die Wurzel ansieht, erinnert das natürlich an Mispar, also Zahl, aber es kann auch mit Buch oder mit Zählen zusammenhängen. Wenn wir nochmal auf die diesen ersten Paragraphen gehen, da sehen Sie immer wieder eine Wiederholung von Buchstaben. Das können Sie auch erkennen, ohne jemals Hebräisch gesehen zu haben. Hier hinten immer wieder diese drei Buchstaben. Und das kann man als Zählerzahl gezähltes Buch, Offenbarung, Überlieferung. Es hat mit Buch zu tun, mit Zahl zu tun. Und das ist das, mit denen ja, die Schöpfung gemacht wurde. Und das sind die zehn Sephirot, von denen wir einfach nicht wissen, wie wir es übersetzen sollen. Übermächtige Zahlen, Urzahlen, was auch immer. Und in den zehn Sephirot ist es ziemlich banal. Sie sind der Geist des lebendigen Gottes, aus dem entsteht die Luft, aus dem entsteht das Wasser und das Feuer. Griechische Einflüsse, die kannten nur drei Elemente. Höhe, Tiefe, Osten, Westen, Süden und Norden. Also die vier Himmelsrichtungen und oben und unten. Das sind die zehn Sephirot, laut diesem Buch der Schöpfung. Die spätere Kabbala übernimmt die Idee der Sephirot, aber erfindet was ganz anderes daraus. Aber in diesem Text geht es noch so, dass die gewissermaßen diese Elemente sind, der Geist, also Ruach, der Geist und die Himmelsrichtungen und oben und unten. Das schaut im Text so aus, 3 ist Wasser aus Geist. Und dann immer wieder, die Schöpfung wird damit vollzogen. Ja, also man sieht, 4 ist Feuer aus Wasser, damit gravierte meißelt er den Thron der Herrlichkeit, die heiligen Tiere, dienende Engel und so weiter. Und Sie sehen, da geht es noch gar nicht um Buchstaben. Das ist eben der erste Teil, wo es um diese 10 Urzahlen geht. Und dann kommt der zweite Teil des Textes, das Instrument der Schöpfung. Die 22 Buchstaben. Und das wird dann, wie ich am Anfang gezeigt habe, mit allen möglichen Menschen im Jahr und im Universum verbunden. Das schaut dann so aus. Wir haben ja 22 Buchstaben. Also gibt es 3 Aufteilungen. 3 Mütter, 7 Doppelte, 12 Einfache. Klingt wie ein komisches, sagen wir mal, Spiel. Aber es hat Sinn. Die 3 Mütter haben zu tun mit diesen 3 Elementen. Feuer, Wasser, Luft. Die 7 Doppelte sind die hebräischen Buchstaben, ich hatte es vorhin schon beim Taf gesagt, die man doppelt aussprechen kann. Also Bet oder Veit oder Pe oder Fe. Also so verschiedene Aussprachen. Auch beim Taf haben wir zumindest S oder T. Und bei anderen wissen wir es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung, warum das der Buchstabe Resh doppelt ausgesprochen wird. Er hat einen Punkt schon in der Bibel, aber wissen nicht, ob, wo da die Unterschiede sind. R oder rollendes R, keine Ahnung. Das heißt, all die Buchstaben, die in der Bibel einen Punkt haben und damit heißt oder keinen Punkt, was bedeutet doppelt aussprechen oder nicht. Hier sehen Sie es. Aufgelistet, eben mit Punkt oder ohne. Und bei manchen wissen wir es wirklich nicht, wie da in antiker Zeit vielleicht unterschieden wurde. Beim Gimmel, was ein G ist, wie das unterschiedlich ausgesprochen wurde. Bei den anderen, wo es noch heute der Fall ist, wie K oder P oder W, ist es klar. Die einfachen Verbliebenen sind die 12 restlichen Buchstaben. Und so werden Entsprechungen gemacht. Also die Mütter sind Luft, Wasser, Feuer. Sie sehen auch schon in der Antike oder im Mittelalter hatte man 3 Jahreszeiten, so wie hier, hat sich ja nichts geändert. Kälte, Wärme, Gemäßigtes, passt. Und Kopf, Leib, Bauch. Und dann wieder die 7 Buchstaben, die doppelten Buchstaben. Gehen zu den 7 Planeten, den 7 Wochentagen, 7 Sinnesorgane und die 12 einfache entsprechenden 12 Sternbildern, 12 Monaten, 12 leitenden Organen. Das klingt ja noch, als hätte es ein System, mit dem man arbeiten kann. Aber jetzt dürfen Sie eins nicht vergessen, wir haben mindestens 3 authentische Versionen, dann noch 2 Versionen, die kabbalistisch authentisch sind, und dann haben wir das Problem, dass viele Worte, die jetzt Organen entsprechen zum Beispiel, man keine Ahnung hat, was sie bedeuten. Also weiß man auch nicht, welches Organ das ist. Schauen wir uns das nochmal hier an, in solchen Schautafeln. Wir sehen also hier nur nach der kurzen, langen und Satya-Version, wie Buchstaben unterschiedlichen Dingen entsprechen. Wie jetzt zum Beispiel dem Planeten Mars oder dem Jupiter oder dem Montag oder dem Sonntag, beziehungsweise also Körperöffnungen, Auge, Nasenloch und so weiter. Aber Sie sehen auch die Unterschiede. Denn Sie sehen zum Beispiel jetzt hier beim Bet Leben oder Weisheit, Saturn oder Mond, Samstag oder Sonntag, rechtes Auge oder Mund. Das sind schon gravierende Unterschiede in diesen Versionen. Weil viele Wissenschaftler sagen eben, naja, die eine ist kürzer, die andere ist länger, Satya liegt dazwischen, aber die Inhalte, die Entsprechungen sind völlig anders. Und jedem das, was ich Ihnen zu Beginn gezeigt habe, wo eben noch der Moses Cordovero und der Gra dazukommt, bei den 12 Einfachen. Und da sehen Sie eben auch Unterschiede, linke Hand, linke Niere und eben auch Dinge wie Korkeban, Massas oder Kiva. Und da ist man nicht sicher, bedeutet das jetzt Niere, bedeutet das Darm? Sodass sogar dieser traditionelle Übersetzer, das war ein Kabbalist namens Kaplan, der das hier gemacht hat in den USA, einfach nicht weiß, welchem Organ es entspricht und lässt es bei diesem hebräischen Wort, was nicht geklärt ist. Und wenn ich dann solche Annoncen sehe in Wien, ich habe jetzt bewusst keine mitgebracht, weil ich keine Geschäftsschädigung machen möchte, die dann sagen, ich heile auf Basis des Sefer Yetziras. Dann denke ich nur, wie macht der das? Ja, weil es einfach nicht eindeutig ist. Oder aber er kriegt durch irgendwelche Visionen die Eindeutigkeit, die uns misstrauischen Wissenschaftlern gewissermaßen fehlt. Gehen wir zu dem magischen Aspekt dieses Werkes. 22 Buchstaben, sie sind befestigt an einem Rad mit 231 Toren. Das klingt schön, was bedeutet das? Das Rad dreht sich vorwärts und rückwärts. Das bedeutet, wenn wir an die Anfänge dieses Textes denken, permutieren, austauschen, kombinieren. Wenn man jeden Buchstaben mit den anderen Buchstaben kombiniert, kommt man je nach Zählung, weil manchmal gibt es ja natürlich auch Dubletten, auf 231 Kombinationen. Und das schaut dann zum Beispiel so aus. Jeder Buchstabe mit dem anderen Buchstaben. Warum tut man das? Ja, weil man eben versuchen möchte, die Schöpfung zu verstehen und wenn zum Guten, so gibt es nichts Höheres als Onek, und wenn zum Schlechten, so gibt es nichts Tieferes als Schaden. Ja, weil es die 3 selben Buchstaben sind, ein Nun Gimmel, mit dem ich entweder das Wort für Schaden oder das Wort für Lust kombinieren kann. Was eben bedeutet, es kann mal so oder mal so ein Wort bedeuten, je nachdem, wie ich dieses Rad kombiniere. Also wie ich die Buchstaben miteinander austausche. Denn alles, was wir ausdrücken können, kann man durch Worte ausdrücken. Und das sind gewissermaßen diese Tafeln. Diese Tafeln, die jetzt im Internet abrufbar sind, die ist in der Druckausgabe von Ariel Kaplan's, das war einer der letzten Kommentare, kabbalistischen zum Sefer Yetzirah, Book of Creation in den 80ern gemacht hat, sind natürlich verfügbar. Das war aber nicht immer so. Sie wurden quasi von den Kabbalisten gesehen als Golem-Ritual. Das bedeutet, um ein künstliches Wesen zu schaffen, müssen wir wissen, wie wir kombinieren. Und dazu kommt dann auch noch, damit wir Vokale haben, also dass wir es aussprechen können, kommen dann auch Kombinationen mit dem Gottesnamen. Und so gibt es verschiedene Rituale in dieser Richtung. Ich glaube, der Klaus Herrmann hat es in seiner Übersetzung auch aufgeführt. Das Golem-Ritual, wenn man das also durchzieht, kommt so an die 30 Stunden. Und wenn man einen Fehler macht, muss man wieder zurück zum Anfang. Was für einen Sinn macht das in der Kabbala oder Mystik? Die Mystiker haben im Mittelalter dieses Buch, also was ich Ihnen jetzt hier vorgestellt habe, studiert, um die Schöpfung und die Kombinationen der Buchstaben und der Welten zu kapieren und des Körpers. Und es gehörte für sie als geistiges Ritual, quasi im Geiste solche Kombinationen zu machen und im Geiste ein Wesen zu erschaffen, und dann wieder, indem man die Buchstaben umkehrt, zu zerstören. Aus diesem kabbalistischen Meditationsritual sind dann die Legenden entstanden. Also, dass die Kabbalisten künstliche Wesen wie ein Golem erschaffen können. Wobei ein Golem nie ein fixes, fertiges Wesen ist, sondern ein Mensch, der eben noch nicht fertig ist. Auch Adam war zu einer bestimmten Schöpfungszeit ein Golem. Das heißt, er ist noch nicht auf der Stufe des Menschseins, dieses Wesens. Das ist, sagen wir mal, die Idee, die dahinter steckt und hinter diesen Tafeln. Die übrigens erst in der Druckausgabe zu finden war. Also man hat sie dann immer wieder gesucht und sie galten geheimnisvoll, dass man die ja nicht mitteilt. Aber es ist im Grunde etwas, wo man ohnehin selbst draufkommt. Ja, hier sehen Sie dann nochmal die 231 Tore. Man kann es auch anschaulicher darstellen, diese Verbindungen, die Buchstaben miteinander haben. Was aber auf jeden Fall hier dahinter steckt, ist die Idee, die Schöpfung basiert auf diesen Buchstaben und auf etwas, was der oder die Autoren Sephiroth nennen. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Das hat er sich aufgehängt, da war ich zu schnell. Kann man doch einzeln machen. Ich wollte die 10 Sephiroth haben. Ja. Was wir hier eben haben, ist das Hauptwerk der mittelalterlichen Kabbala. Und das nennt man das Buch des Glanzes, das Buch Zohar. Auch hier wieder dasselbe Problem. Für die Kabbalisten ist es ein Werk aus dem 2. Jahrhundert, für die Wissenschaftler etwas aus dem 14. Jahrhundert, weil es in Spanien als Fortsetzungsgeschichte entstanden ist. Aber was eben in der Kabbala im Mittelalter gemacht wird, sie übernehmen das System der 10 Sephiroth aus dem Buch der Schöpfung, aber sie machen eine völlig andere Deutung. Und zwar, und da sieht man ja auch das Mittelalterliche hier drin, sie haben wie die Philosophen und andere dasselbe Problem, sie können nicht über, oder sie wollen nicht über Gott etwas aussagen. Also sagen sie, dass alles, was die Bibel uns über Gott, seine Hand, seinen Körper etc. erzählt, Philosophen sagen, ja, das ist eine Allegorie, das bedeutet gar nicht das. Und die Kabbalisten sagen, ja, das ist ein Symbol. Es steht für etwas anderes. Und sie entwickeln daher eine göttliche Welt, die zwischen dem, wo man nichts ausdrücken kann, den sie unendlich nennen oder endlos, und unserer Welt gewissermaßen als göttliche Welten stehen. Und diese göttlichen Welten benennen sie mit dem Ausdruck aus dem Buch der Schöpfung Sephirot. Das heißt, sie erklären, alles, wo Gott beschreibbar, erfahrbar, anbetbar, überhaupt, wo die Kommunikation zwischen Gott und Mensch stattfindet, wo gewissermaßen zwischen den unbeschreiblichen, mächtigen, unerkennbaren Wesen und uns eine Art Zwischenweltbrücke steht, das ist die Welt der 10 Sephirot, die natürlich, diese Wege, die wir hier angedeutet sehen auf dem Schaubild, sind natürlich 32 und hier wird es dann nochmal wieder aufgenommen, die 22 Buchstaben und diese 10 göttlichen Welten, die dann bestimmte Namen haben, die dualistisch teilweise sind, also wie Erbarmen und Gericht. Und gleichzeitig ist es auch androgyn. Das heißt, dieses Gottesbild ist männlich, ist weiblich, ist nicht eindeutig definiert. Wir haben ein männliches Geschlechtsteil, wir haben ein weibliches Geschlechtsteil. Und das ist alles die göttliche Welt der 10 Sephirot, in denen sich, ja, wenn der Beter quasi aufsteigen will in die göttlichen Welten, Visionen haben will von der göttlichen Welt, steigt er immer nur in diese Welt auf. Das ist die Welt auch der Bibel. Aber die Welt von Ein Sof, wie sie ihn nennen, von dem Unendlichen, die kann man nicht beschreiben, die kann man nur erfahren, aber selbst als Kabbalist kommt man nicht dort hoch. Und durch dieses System der 10 Sephirot wird auf einmal dann auch andere Fragen, die vorher nicht klar waren, also nicht klar beantwortet werden konnten, eindeutig. Man fragt, wieso lässt Gott das Böse zu? Man wird erklärt, ja, auch das Böse ist Teil der göttlichen Welt. Das ist die linke Seite, die rote Seite, sagen wir es die weiße Seite. Gibt dann auch schöne alchemistische Bedeutungen. Das Rot, was eher für das Gold steht, wird negativ gesehen. Das Silber, das Weiß, wird positiv gesehen. Und der Mensch hat gewissermaßen die Aufgabe, auch hier wird das Ganze, deswegen funktioniert die Kabbalah auch so gut in den orthodoxen Kreisen, wird verkauft als Programm, warum sind wir noch fromm? Klar, in dem Moment, wenn wir die Gebote erfüllen und ein frommes Leben führen, ist diese Welt in Harmonie. Gott ruht in sich selbst, alles ist in Ordnung. Wenn wir aber eben kein gottgefälliges Leben führen, stärken wir Gottes Zorn. Also die linke, rote Seite, die dann auch, und so wird der Schöpfungsunfall im Paradies beschrieben, durch diesen Unfall gewissermaßen ist zu viel göttliches Feuer rausgeflossen. Und es entstand eine böse Gegenwelt. Und schon haben wir die Welt der Dämonen, der Hölle, der Lilith, des Satans und all dieser beliebten Gestalten, die die Welt der Unreinheit beherrschen. Also auch das wird erklärt. Wieso gibt es das Böse? Ja, eigentlich ist der Mensch dran schuld, weil er das Gottes Feuer isoliert hat. Aber im Grunde ist auch das Böse ein Teil der göttlichen Welt. Also so werden verschiedenste Dinge gedeutet, erklärt und dieses Hauptwerk der mittelalterlichen Kabbalah, der Sohar, das Buch des Glanzes, ist eigentlich nichts weiter als ein Kommentar zur Bibel, das heißt zu den einzelnen Wochenabschnitten. Natürlich gibt es ja noch alles Mögliche an Deutungen, Erzählungen und mittlerweile gibt es auch eine, wie gesagt, vollständige kommentierte Übersetzung dazu. Also das ist alles kein großes Geheimnis mehr. Und dieses System der 10 Sephirot in dieser Form als göttliche Welten ziehen sich durch alle kabbalistischen Systeme. Ob das die Gegenwart ist, ob das gewissermaßen das Kabbalah Center in New York ist, wo die Karen Berg als Nachfolgerin von Yehuda Berg dieses Kabbalah Center für alle leitet, wo ja, Stars und Sternchen hingehen und beten oder sich treffen, wie Madonna. oder ob sie zu den Bnei Baruch-Leuten hier beim Augarten gehen oder zu Chabad. Alle, die mit irgendwie mit Kabbalah zu tun haben, arbeiten mit diesem System, also mit dem System der 10 Sephirot oder der 22 Buchstaben oder natürlich dann auch noch den Kombinationen der Gottesnamen. Ja, also mit wie vielen Buchstaben auch immer, da gibt es auch dann wieder viele Systeme und letztendlich soll das alles dazu führen, dass sich die Menschen besser fühlen, nicht schlechter. So, jetzt sind wir da, möchte ich gerne zurück. Genau. Nur um die auch mal genannt zu haben. Die klassische jüdische Kabbalah entsteht gewissermaßen in Südfrankreich. Da gibt es eins der ersten Texte, das Helle Buch, das als ersten Text auch über die Sephirot spricht und zum Beispiel auch von der Seelenwanderung erzählt. Das waren eigentlich kleine Kreise in Südfrankreich. Dann geht es rüber nach Spanien, wo der Zohar entsteht. Und dann in Israel, in Sfat, im 16. Jahrhundert wirkten dann Leute wie Isaac Luria und Chaim Vital und der Baum des Lebens ist, sagen wir mal, eins der wichtigsten Elemente. Sie alle haben gewissermaßen kabbalistische Texte geschrieben, Visionen gehabt oder auch nicht, asketisches Leben geführt oder das Gegenteil davon, alles im Dienste dieser Mystik, wie wir es in anderen Kulturen auch mit verschiedenen Mystikern auch haben. Wobei im Judentum diese Schulen nicht außerhalb des Judentums gewissermaßen waren, sondern sehr oft berühmte Gelehrte und Rabbiner. Also einer der wichtigen Kabbalisten aus Sfat war Josef Caro, der auch gleichzeitig einen Kodex geschrieben hat, den gedeckten Tisch, wo wir alle Gebote des Judentums finden, der bis heute noch gültig ist für die Orthodoxie. Womit ich aber auch noch schließen will und was auch noch wichtig ist bei dieser Gesamtschau, es gibt eben nicht nur diese meditative Kabbalah, die sich für die Schöpfung interessiert, wie die Schöpfung auf den Menschen wirkt, also diese theoretische Kabbalah, sondern dieses Wissen, was wir von der Schöpfung haben, von der Wirkung der Buchstaben, von ja, diesen ganzen Dingen, die ja auch irgendwie einen magischen Aspekt haben, führt natürlich dazu, dass man auch diese Dinge ausübt, um Leute zu schützen. Das, was man letztendlich Magie nennt. Natürlich haben die Kabbalisten das nie magisch genannt. Wenn man jetzt mit Hilfe der Buchstabenkombination ein Schutzamulett für jemanden schreibt, dann weiß man, wenn man die Bibel kennt, eigentlich ist Magie verboten. Aber auch da haben die Kabbalisten eine Lösung gefunden, indem sie einfach sagen, wir praktizieren keine Magie. Das ist nichts weiter als Heilung. Was andere machen, wenn sie jemanden verfluchen und so weiter, das ist böse Magie. Wir versuchen nur zu heilen. Also gibt es bis heute praktische Kabbalisten, die sich Meister des Gottesnamens nennen. Also Baal Shem Tov, Meister des Gottesnamens. Und die dann Amulette zum Schutz, vor allen Dingen von Frauen und Kindern, wenn sie klein sind, also Wöchnerinnen, Babys und so weiter machen. Und diese Amulette ist ein Großteil der praktischen Kabbalah. Natürlich gibt es dort auch Liebeszauber, Abwehrzauber und alles, was man auch aus der Magie sonst kennt. Und hier sehen Sie eben so ein typisches Beispiel, ein klassisches Abwehramulett gegen die Lilith, die gewissermaßen die Kinder heimholt, eine Vampirgestalt, die die Kinder töten will, solange sie noch klein sind. Aber hier sehen Sie auch, wie das dann auch modern ist. In dem alten Text haben Sie eine Darstellung der Engel und der Deal, der mit der Lilith ist, wenn man diese Darstellung findet, darf sie nicht zuschlagen. Ja, und daraus werden dann heutzutage Kuscheltiere für Kinder gemacht, die eigentlich Amulette sind. Weil man legt sie den Kindern ins Bett, genauso wie man am Amulett an die Wand hängt, aber es schaut natürlich weniger hübsch aus. Ja? Blöd wird es natürlich, wenn die Kinder dann den schützenden Engel zum Beispiel den Kopf abbeißen. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Natürlich hat es immer Verbindungen gegeben. Ja, es gab praktische Kabbalisten, die auch theoretische waren. Man kann das nicht so einfach unterscheiden. Und natürlich waren sie mitunter auch bekannte Gelehrte oder auch weniger bekannte Gelehrte. In Israel der Gegenwart ist zum Beispiel praktische Kabbala offiziell verboten, aber es gibt ein eigenes Branchenverzeichnis für praktische Kabbalisten. Und einmal hat ein wütender Ehemann, der eben sauer war, dass die Ehefrau so viel an eine praktische Kabbalistin gegeben hat, diese angezeigt. Und dann gab es dann ein großes aufsehenerregendes Gerichtsverfahren, das in nichts geendet ist. Und worum ging es? Um Bleigießen, was mittlerweile hier verboten ist, aber aus anderen Gründen. Bleigießen, um was zu. Ne? Ja. Also, die jüdischen Magier, um damit zu enden, ist eben, nennt man eben Baal Shem oder Baal Shem Tov, die dann Amulette machen, Beschwörungen machen, Dämonen abwehren wollen, Krankheiten heilen, herumirrende Seelen austreiben, die man eben Dibuk nennt oder auch berühmte Theaterstücke und anderes daraus entstanden sind. Aber wie gesagt, das ist auch ein Teil, der zu Kabbalah gehört. Kabbalah ist eben nicht nur jetzt jüdische Mystik, wo es um ja, Beschreibungen der göttlichen Welten und anders geht, sondern es ist auch gleichzeitig ein Nutzbarmachen von diesen Dingen, die Kabbalisten gewissermaßen erfahren über die Zusammenhänge der Schöpfung. Und von daher ist es nicht ungefähr, wenn man sagt, ja, man kann das Sefer Yetzirah ja auch als Vergangenheit oder als Aufforderung sehen. Ja, vielleicht nehmen wir ein anderes Bild, damit Sie nicht zu sehr verschreckt sind. Vielleicht das. Ein Amulett gegen Skorpione und Schlangen, um damit für heute zu enden. Und wenn Sie Fragen haben, versuche ich die zu beantworten. Dankeschön.